Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Für Sie, weil es ist der erste Fantasy-Roman, den sie schreibt. Bisher hat sie mehr Thriller und Horror geschrieben, auch unter dem Pseudonym Sanne Averbeck. Nebenbei ist sie auch noch Nachwuchsförderin. Sie macht also Autorenworkshops in der Buchheide in der Nähe von Hamburg. Und da hat sie auch so tolle Gastdozenten wie den Markus Heitz oder den Boris Koch. Und wie gesagt, heute zum ersten Mal Fantasy, Geistkrieger. Das ist ein alternatives Universum in einer Fantasy-Welt. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit Sonja Rüther.
Ja, vielen Dank. Ja, alternatives Universum. Das heißt, Kolumbus hat keinen Fuß an Land bekommen. Das Land ist fest in den Händen der Ureinwohner geblieben und die USA gibt es nicht. Das Ganze in der heutigen Zeit und als eine Art CSI-Fantastic-Crossover. Und wir fangen an in einer Szene in einer Universität, die am besten auch in die Welt einführt. Und ich habe insgesamt 3 Szenen mitgebracht und die sollten eigentlich einen ganz guten Einblick vermitteln. Das Licht des summenden Projektors flackerte in der rauchgeschwängerten Luft über den Köpfen der Studierenden. Im kreisrunden Hörsaal war außer der Stimme von Professor Artius Katori kaum etwas zu hören. Der Rauch kräuselte sich aus kleinen Kupferschalen zwischen den jungen Männern und Frauen, die im Schneidersitz auf den Teppichen auf den kleinen Plateaus der ansteigenden Feldwand saßen. Die in den Fels geschliffenen Flächen boten links und rechts neben einer Treppe Platz für 200 Studierende. An diesem Tag waren 59 junge Männer und Frauen anwesend und lauschten schweigend den Ausführungen über die Historie Potankas, Professor Katoris Spezialgebiet Weltgeschichte. In diesem Semester befanden sich unter den Studierenden nur 7 Vasikun, nicht Potankaner. Ganz oben am Ende des Aufgangs stand ein altmodischer Projektor, der die passenden Bilder zu Katoris Ausführungen an die gegenüberliegende Wand warf. Gerade liefen die nachgestellten Bilder der Wikinger, die als erste Besucher in Potanka an Land gegangen waren. Ein kleiner Schatten verlief wie ein Riss durch das Bild, weil das Licht des Projektors gegen eine Baumwurzel strahlte. »Dies ist der denkwürdigste Moment in der Geschichte unseres Landes«, sagte Katori, mit dunkler Stimme, die bis in den letzten Winkel klar und deutlich zu hören war. »Die Landung der Wikinger im Jahre 860 im Stammesgebiet der Pitoki. Wer weiß, was sie uns gebracht haben?« Er stellte nur während der ersten Vorlesung Fragen, um die Studierenden besser einzuschätzen. Seine Aufgabe war es, Wissen zu vermitteln und nicht mit dem Gestammel ungebildeter Kinder sich aufzuhalten. Ein paar Hände reckten sich in die Höhe. Sogar ein Vasikun glaubte, die Antwort zu kennen. Katori atmete tief ein, sodass sich der schwarze Anzug über seiner breiten Brust spannte. Blaue Runen, die am Revers aufgestickt waren, zeichneten ihn als hochrangigen Dozenten und Mitglied des Universitätsrates aus. Darunter trug er ein dünnes Lederhemd. Sie sollten ruhig einen Moment ihre Arme in der Luft behalten. Gemächlich trat er hinter dem Pult hervor und ging auf die Treppe zu. Eigentlich müssten alle Hände oben sein. Seine Stimme klang tadelnd, was weitere Studierende zu einer Meldung zwang. Mit einem zufriedenen Grinsen stieg er bis zum ersten Plateau die Stufen hoch. Sieh da! Er deutete auf eine Potankanin, die nach den Silberringen im Haar einem bedeutenden Clan angehören musste. Die Wikinger brachten uns den technischen Fortschritt und die Kunde, dass Krieger eines Tages übers Meer kommen würden, um uns unser Land zu entreißen. Katori nickte und richtete die kleine Fernbedienung auf den Projektor. Mit einem Knopfdruck wechselten die Bilder und zeigten nun Fotos von alten Werkzeugen und den ersten befestigten Bauwerken. Das ist korrekt. Langsam ging er weiter und sah sich um. Erfahrungsgemäß waren es die Vasikun, denen der Sinn für diese Relevanz fehlte. Sie waren auch die einzigen Studierenden, die für die Geschichte ein Pflichtfach war, alle anderen belegten es freiwillig. Ohne den Fortschritt, den sie unserem Volk brachten, wären wir 1492 unmöglich gegen Kolumbus und seine Armee gerüstet gewesen. Es ist erwiesen, dass grundlegende Entwicklungen ohne den Einfluss der Wikinger zu jenem Zeitpunkt niemals stattgefunden hätten. Aber das alleine reichte nicht. Erst der Mut zum Frieden zwischen den Stämmen sicherte uns unsere Freiheit. Er strich sich die langen, mit Grau durchzogenen Haare über die Schultern zurück, wobei die Perlenschnüre einer Adlerfeder hörbar aneinander rieben. Man muss nur mal nach Europa schauen, um zu begreifen, welches Schicksal uns dadurch erspart geblieben ist. Wieder ließ er die Bilder wechseln. Nicht nur, dass Kolumbus durch seinen Irrtum, er sei in Indien gelandet, dafür sorgte, dass wir noch heute in Europa Indianer genannt werden. Sie hätten sich dieses Land auch zu eigen gemacht, Wälder gerodet, Tiere ohne Bedarf geschlachtet und ihre nutzlosen Bauten rücksichtslos dicht an dicht zu Städten gedrängt. Fotos von europäischen Großstädten flimmerten über die Felswand. Die eng bebauten Stadtbilder ließen jegliche Natur vermissen. Dann folgten Fabriken, Abwasserrohre, tiefe Krater in der Erde. Ein missbilligendes Raunen ging durch den Saal. Die wenigen Nicht-Potankaner rutschten auf den Teppichen unruhig hin und her, als würden sie im nächsten Moment zur Rede gestellt werden, warum ihre Völker sich so rücksichtslos mit den Lebensräumen abgaben. Die Industrienationen betreiben Raubbau, holen gedankenlos Kohle, Öl und Erz aus den Erdschichten und Gebirgen, reichern Uran für Atomenergie an und ersticken in dem radioaktiven Müll, den sie dadurch produzieren. Er schweifte mal wieder ab. Jedes Mal nahm er sich vor, bei den Wurzeln der Landesgeschichte zu bleiben. Aber der Ausblick, was aus diesem Land geworden wäre, wenn die Wikinger nicht gekommen wären, sorgte immer wieder für diesen kleinen Ausflug in die fahrlässigen Lebensweisen der anderen Länder. Aber die Indianer haben die Atomenergie viel früher entdeckt, erklang eine männliche Stimme von weiter oben. Katori erkannte einen Kasketen, einen Schwarzafrikaner, der sich mit seiner Körpersprache deutlich zu der eben getroffenen Aussage bekannte. Fast schon trotzig reckte er sein Kinn vor. »Das ist richtig«, sagte der Professor, stieg noch ein paar Stufen höher, um den jungen Mann besser erkennen zu können. »Und wissen Sie auch, warum die Indianer diese Energie im Gegensatz zu ihrem Volk nicht mehr nutzen?« Der Akzent sprach deutlich für eine afrikanische Abstammung. Katori lief also keine Gefahr, versehentlich einen in Potanka geborenen Kasketen mit anderen Fremdländern in einen Topf zu werfen. Und dass der Kerl auch noch Indianer sagte, war grauenhaft ausländisch genug. Der junge Mann zuckte die Schultern. »Keine Ahnung, wegen des Mülls?« Ein paar kicherten leise. Verlegen rieb er sich über den Arm. Katori wusste schon jetzt, dass dieser Student keine leichte Zeit an der Uni haben würde. Er sprach schneller, als er zu denken in der Lage war. »Wegen des Mülls?« fragte er in die Runde. »Ist das so?« Diesmal hoben sich sofort fast alle Hände. Er deutete auf den Potankan, der neben dem Dunkelhäutigen saß. »Bitte laut und deutlich, wir wollen alle etwas davon haben.« Der Kleidung nach ein eher flippiger Kerl, der sich wahrscheinlich auf die wilde Uni-Zeit freute. »Wegen Wakantanka«, er grinste und fügte an den Kasketen gerichtet hinzu, »das ist das potankanische Wort für den großen Geist.« Katori sah, wie der Kaskete die Zähne zusammenbiss. Wieder kicherten Mitstudierende, diesmal etwas lauter. Ausländer lernten die Landessprache in der Regel sehr schnell. Sie war eine Mischung der unterschiedlichen Stammessprachen und Einflüssen der Einwanderer. Jedoch benutzten die Waneingeborenen je nach Region gerne Wörter der alten Sprachen. Wer in dieser Region bestehen wollte, setzte sich besser mit den Gebräuchen und Sprachen der Lakota, Mohawk und Semiolen auseinander. Katori selbst verstand die Vorliebe für neue Wörter aus anderen Sprachen nicht. Das Wort Universität kam zum Beispiel aus dem Griechischen. Die Umbenennung sollte Weltoffenheit symbolisieren. Für ihn jedoch blieb dieser Ort Navajo Ultar, egal wie andere ihn nannten. »Ruhe jetzt!« herrschte er mit noch tieferer Stimme. Diesmal niemand sollte denken, dass seine Vorlesung für kindische Diskriminierung genutzt werden konnten. »Fahren Sie fort!« Der Potankane wechselte wieder die Position und zeigte sich nicht mehr ganz so selbstsicher. Der große Geist sah den Fortschritt mit Skepsis und zeigte unseren Ahnen, dass die Macht des Lebens größer als jede Technik ist. Kinder mit besonderen Gaben wurden geboren. Katori nickte zufrieden. Ganz genau. Er drehte sich wieder um, damit er von unten richtig gesehen werden konnte. Wenn die Industrieländer Mutter Natur nicht dermaßen zerstört hätten, wären ihnen eben solche Kinder geboren worden. Aber dafür fehlte ihr die Kraft. Wir konnten trotz des Fortschritts die Balance halten, aber durch die Atomenergie geriet alles dramatisch in Gefahr. Langsam ging er ein paar Stufen hinab. Die gesegneten Kinder besaßen Mächte, die uns das drohende Ungleichgewicht verdeutlichen sollten. Vielerorts entstand Chaos, weil Säuglinge Feuerhände bekamen, Jugendliche anderen ihren Willen aufzwingen konnten oder später Erwachsene mit diesen Gaben Einfluss auf die Wirtschaft oder die Gesellschaft nahmen. Eine blonde Studentin schrieb eifrig mit. Wahrscheinlich eine Mandan-Potankanin, er würde sie bevorzugt behandeln. Es freute ihn, einen von ihnen in seiner Vorlesung zu haben. Wie ist Ihr Name? Noja, Professor. Können Sie meinen Gedanken weiterführen, Noja? Sie stand auf, damit alle sie sehen konnten. Die Schamanen verstanden, was Vakantanka uns damit sagen wollte, und das große Umdenken begann. Photosyntheseenergie, Polymer- und Biopolymerwissenschaften, Solarenergie, das sind nur einige Beispiele, womit wir das Gleichgewicht wiederhergestellt und die Technik der Natur untergeordnet haben. Und die verhängnisvollen Gaben verschwanden aus den Kinderzimmern. Mit einer Hand berührte er das Gestein eines Plateaus und strich im leichten Bogen darüber. Überall an den Wänden glommen Lichtadern auf und leuchteten beständig. Dadurch entstand gerade genug Helligkeit, um die Gesichter der weiter hinten sitzenden Studenten besser erkennen zu können. Sehr gut, Sie können sich wieder setzen. Er suchte nach den Vasikun, die in der Regel mit ihrem fremdländischen Aussehen sofort auffielen. Als sein Blick auf eine Chinesin traf, drückte er wieder auf die Fernbedienung und das nächste Bild erschien. Wir mussten uns einige Male gegen Besatzungsversuche durch kriegstreibende Länder zur Wehr setzen und es war immer unser technologischer Fortsprung, der uns siegreich sein ließ. Das Blatt der Geschichte wendete sich, als die Ältestenräte beschlossen, Botschafter auszusenden, die Handelsabkommen mit potenziellen Feinden aufbauen sollten. Ähnlich wie die Friedensläufer, die damals für eine Einigung zwischen den Stämmen sorgten, sollten die Botschafter für Frieden zwischen den Ländern sorgen. Er deutete auf die Aufnahmen von Körben mit Gewürzen und Stoffen. Unsere Ahnen gingen das Wagnis ein, die Tore zu unserem Land für Fremde zu öffnen. Mit China wurden die ersten Handelsverträge und Friedensabkommen geschlossen. Neue Pflanzen und Gewürze und andere Waren kamen zusammen mit den Fremden zu uns. Und wie wir tagtäglich feststellen, auch ihre unterschiedlichen Sprachen. Selbst heute noch werden Begriffe gegen ausländische Worte ausgetauscht, weil sie sich sprachgebräuchlich durchgesetzt haben. Auch das ist Fortschritt. Keiner, den er schätzte, aber seine persönliche Meinung hatte hier nichts zu suchen. Er ging wieder zu seinem Pult zurück, der Teppich dämpfte seine Schritte und er nahm eine Friedenspfeife aus einem kleinen Fach. Er hielt sie kurz hoch, damit sie alle sehen konnten. Es war eine kleine Variante mit kunstvollen Schnitzereien im hellen Holz und kleinen Adlerfedern, die knapp vor dem Pfeifenkopf an dünnen roten Lederbändern hingen. Sie alle wissen, was das symbolisiert. Vorsichtig legte er sie auf das Pult und ging ein paar Schritte vor. Ich möchte, dass jeder von Ihnen... Ein stechender Schmerz in der rechten Hand ließ ihn jäh verstummen. Die Fernbedienung entlitt ihm und traf neben der Teppichkante auf den nackten Fels. Ein Splitter sprang aus dem Plastikgehäuse und rutschte bis zum ersten Plateau. Katori sah einen kleinen Blutstropfen aus einem winzigen Loch in seiner Hand dringen, dann noch einen, dicht daneben aus einer weiteren Wunde. Was... Die Blicke waren auf ihn gerichtet. Die Studierenden warteten darauf, dass er weitersprach. Der Professor sah sich um. Kein Tier, kein Insekt war zu sehen, nichts, was diese kleinen Stiche hätte verursachen können. Die Stellen begannen zu brennen. Schweiß rann aus seinen Poren, ihm wurde kalt, dann wieder heiß, als füllten sich seine Adern mit scheuernden Sand, der bis in seinen Kopf gedrückt wurde. Professor? Die ersten Studenten erhoben sich unschlüssig. Ich möchte, dass Sie, wollte er den Unterricht wieder aufnehmen, als sich brutal ein Riss quer durch sein Gesicht grub. Blut spritzte aus einer klaffenden Wunde und Katori wurde mit Wucht gegen das Pult geschleudert. Instinktiv fasste er an sein Gesicht. Die Schmerzen waren unerträglich. Sein linkes Auge platzte auf und er brüllte entsetzt, als der gallertartige Glaskörper durch seine Finger rann. Er hörte die Studierenden panisch durcheinander schreien. Dann riss ihn mein weiterer Hieb Knochen und Fleischstücke samt Teilen seines Anzugs vom Brustkorb. Er versuchte zu schreien, aber das Blut erstickte seine Stimme und floss unaufhaltsam in die verletzte Lunge. Das verbliebene Auge aufreißend versuchte er, seinen Angreifer zu erkennen. Er konnte kaum die Fäuste heben. Würgend und hustend rang er verzweifelt um Atem, stolperte und der nächste Hieb warf ihn zu Boden. Da war niemand, gegen den er sich wehren konnte. Aus weiter Entfernung hörte er die Studenten panisch schreiend weglaufen. Die Bewegungen des Professors erstarben, als ein mörderischer Druck auf seinen Brustkorb entstand. Weitere Rippen brachen unter der Last, dann schlug etwas in seinen Torso ein und riss ihm das Leben aus dem Leib. Übrig blieb ein großes Loch, wo zuvor das Zentrum seiner Stärke gesessen hatte, sein Herz. Ja, und was es mit diesem Mord auf sich hat? befindet sich im Buch. Und wir kommen jetzt zu einer anderen Szene. Wir spulen ein bisschen vor und wir lernen den Protagonisten der Geschichte kennen. Er heißt Finley Whittle und er ist für seine große Liebe Taima extra aus Schottland rübergezogen nach Potanka. Und sein größtes Problem ist, dass er weder mit der Sprache zurechtkommt, noch kommt er mit den Gebräuchen zurecht. Und er sieht auch noch aus wie eine wandelnde Maschine, weil er von Kopf bis Fuß mit Platinen und Kabeln tätowiert ist. Da kommt er nicht so ganz so gut an bei den Einwohnern. Und er hat sich eigentlich für den Streifendienst beworben und ist durch irgendeinen Zufall bei den Geistkriegern gelandet. Und die Geistkrieger kümmern sich immer dann um die Tatorte, wenn es sich um spirituellen Missbrauch handelt. Und jetzt sind wir an einem anderen Tatort. Eine Frau wurde in einem Fahrstuhl ermordet und da steigen wir jetzt ein. Herrje, Finley, muss das sein? Chinoa schob mit einer Hand sein Pad nach unten. Kannst du die Leiche nicht wie der andere direkt anschauen? Der Hausmeister hatte den Fahrstuhl abgeschaltet, sodass die Tür offen blieb und lediglich die Beleuchtung noch in Betrieb war. Polizisten verhörten die Augenzeugen. Die Verletzten wurden bereits im Krankenhaus behandelt. In dem knappen Vorbericht war die Rede von 3 massiven Handverletzungen, einer Schwerverletzten mit Lungenquetschung und Schädeltrauma und allgemeinen Schockzuständen. Finley fühlte sich überflüssig, weil er zu den Untersuchungen kaum etwas beitragen konnte. Chinoas ständige Kritik marterte ihn und nein, er konnte die Leiche nicht direkt anschauen, ohne würgen zu müssen. Das Businesskostüm der Toten war vollgesogen mit ihrem Blut. Ein Stück der Schädelplatte war herausgebrochen und hing an einem Fetzen Haut über ihren Hinterkopf. Das Gehirn zeigte an dieser Stelle tiefe Verletzungen. Ihr Genick ist gebrochen, sagte Deidre sachlich und stellte Utensilien für die Untersuchung bereit. Chinoa legte den Seelenspiegel in die offene Gerätetasche und atmete tief durch. Behutsam stieg sie über das Blut hinweg, hockte sich hinter die Leiche. Eine Fliege schreckte kurz auf, ließ sich dann jedoch wieder auf dem trocknenden Augapfel nieder und tastete ihn mit dem dünnen, schwarzen Rüssel ab. »Wir schauen uns ein wenig um«, sagte Tate leise und ging Richtung Stimmengewirr. Finley folgte ihm, dankbar eine Aufgabe zu bekommen. Immer wieder bewegte er seinen Kopf oder seine Schultern, um dieses unangenehme Gefühl aus dem Nacken zu vertreiben. Das störte ihn schon, seit er bei der Leiche eingetroffen war. Eine drohende Panikattacke, die er absolut nicht gebrauchen konnte. »Was für ein Vogel wird das gewesen sein?« Tate sah ihn verwundert an. »Vogel?« Finley deutete auf seinen Hals. »Vögel packen ihre Beute und hacken ihr in den Nacken, um das Genick zu brechen, damit sie anschließend in Ruhe fressen können. Als Kind war ich in den Ferien oft bei meinen Großeltern an der Küste.« »Ja, ich weiß, wie Vögel angreifen. Ich bin überrascht, dass du es auch weißt.« Tate grinste verschmitzt. »Wie wäre es mit einer Wette?« Sie blieben stehen und Tate deutete hinter sich auf den Fahrstuhl. »Ich sage, wenn wieder ein totes Tier im Umkreis von 5 Meilen gefunden wird, das zu diesem Fall passt, ist es ein Kondor.« Nun musste Tate lachen. Ja. »Ich sage, es ist eine Harpie.« »Eine Harpie?« Bis eben dachte ich noch, du wüsstest mehr über unsere Flora und Fauna. Harpien kommen hier an der Ostküste gar nicht vor. Finley kratzte sich am Kopf. Das ist der einzige richtig große Greifvogel, den ich kenne. Sie gingen weiter und erreichten eine Art Lounge, in der sich Beamte um die Augenzeugen kümmerten und die zuständigen Konzernmitarbeiter auf Antworten warteten. Tu mir nur einen Gefallen, lass diese Wette unter uns bleiben, Chinoa würde ausflippen. Finley erkannte sofort Taimas Vater, der bei den älteren Potankanern stand und einer jungen, blutverschmierten Frau zuhörte. Das ungute Gefühl verstärkte sich mit jedem Herzschlag. Ebenso erhöhten sich sein Puls und seine Atmung ging schneller. Diesmal will er es genau wissen, sagte er wütend. Diese Art der Kontrolle gefiel ihm absolut nicht. Wie bitte? Tate folgte seinem Blick. Das ist mein Schwiegervater ins B. Tate zog hörbar die Luft ein. »Heilige Scheiße! Das erklärt, wie du zu uns gekommen bist!« Finley wollte sich gegen diese Behauptung wehren, aber gedanklich ging er seine Fluchtmöglichkeiten durch. Das war in diesem Augenblick wichtiger. »Dann lass uns hingehen!« Finley hätte Tate gerne zurückgehalten, aber Tatoke in Yanke hatte sie bereits bemerkt. Mit vor der Brust verschränkten Armen wartete er, bis Finley bei ihm war und berichtete. 5 Räte, 3 Männer und 2 Frauen sahen ihn und seinen Kollegen abschätzend an. Sie, 2 Nicht-Indianer, die in einem Mordfall ermitteln mussten, der größtes schamanisches Wissen und Können voraussetzte. Finley glaubte, jeder müsse seinen Herzschlag hören, der zunehmend unerträglich wurde. Ate Utsuyi, benutzte er die angemessene Anrede. Haiyu, sagte Tatoki weniger höflich und nickte Tate zu. Was habt ihr herausgefunden? Die Untersuchungen dauern noch an. Zu diesem Zeitpunkt können wir noch keine Auskunft über den Stand der Ermittlungen geben. Diese Worte ging Finley so leicht über die Lippen, dass er sie sicher später bereuen würde. Die altbekannte Wut glomm in Tatokis dunklen Augen auf. Er deutete auf die blutverschmierte Angestellte. Wiederholen Sie, was Sie uns gerade erzählt haben. Ihre Kleidung und ihr Gesicht waren voller Blut. Weinend knüllte sie ein inzwischen ebenso rotes Taschentuch zwischen den Fingern. Tate aktivierte sein Aufnahmegerät. Irgendwas hatte ihr ins Bein gestochen. Sie blutete und ich bot ihr ein Taschentuch an. Kurz darauf öffneten sich Löcher in ihrem Kopf. Sie schrie und schlug um sich. Es war grauenhaft. Sie brach ab und wischte sich weinend die Tränen aus dem Gesicht. Sie hat nach mir gegriffen. Aber wie hätte ich ihr helfen sollen? Ich dachte, wir würden alle sterben. Tatoke bedankte sich bei der Angestellten und schickte sie zu den Rettungsschamanen, die ihr bei der spirituellen Reinigung von der aufzehrenden Angst helfen sollten. Wir erwarten Ergebnisse, sagte er im Befehlston und fixierte dabei Finley mit übertriebener Strenge. Und das, bevor noch weitere Menschen getötet werden, ergänzte einer der anderen Räte, ein großer Mann, dessen Clanschmuck Finley nicht kannte. Finley fühlte sich, als würde er jeden Moment Amok laufen und bei dem Riesen würde er anfangen. Wir sprechen uns heute Abend, raunte Tatoki so freundlich wie eine Drohung. Anschließend drehte er sich um und er und die Räte gingen. Finley war nur noch auf seine Atmung konzentriert. In ihm drängte etwas auszubrechen und unter diesen Menschen zu wüten. Das durfte er nicht freilassen. Ich muss mich korrigieren. Der Alte kann dich nicht leiden. Jetzt tust du mir leid, flüsterte Tate und klopfte ihm auf die Schulter. Vom Ältestenrat des Bezirks mal eben ohne Verabschiedung stehen gelassen zu werden. Junge, bei deinen Familienfeiern möchte ich nicht dabei sein. Er tippte auf sein Aufnahmegerät herum. Ich schicke Ture den Mitschnitt und sage ihm, dass sein Team nach einem toten Greifvogel suchen soll. Finley rieb sich über den Nacken, vermied es, irgendwen anzusehen und atmete mit bewussten Zügen gegen das Herzrasen an. Ist alles okay? Er wollte die Situation herunterspielen, seinen Zustand auf die Begegnung mit seinem Schwiegervater schieben, aber er glaubte, wenn er jetzt die Konzentration verlor, zerbräche auch die Kontrolle wie dünnes Glas, das über seinen inneren Berserker gestülpt war. Finley? Eine Hand legte sich auf seinen Rücken und Tate schob ihn mit etwas Druck Richtung Flur. Ach, komm erst mal runter. Mit jedem Schritt in den gegenüberliegenden Flur, in dem keine Leute standen und gafften, wurde die innere Unruhe schwächer. Soll ich raten? Dein Schwiegervater löst bei dir Panikattacken aus. Mit einem Nicken bestätigte Finley die Vermutung, auch wenn das nicht ganz der Wahrheit entsprach. Ich kann das nur schwer kontrollieren, sagte er, als er keine Angst mehr haben musste, dass etwas Schlimmeres passierte. Jetzt geht es wieder. Ey, ganz ehrlich, du tust mir leid, sagte Tate freundschaftlich. Tatoki in Yanke ist ein mächtiger und gefürchteter Mann. Putankane haben es schon schwer, ihn zu beeindrucken. Ich kann mir vorstellen, wie schwer es für dich sein muss, ihn überhaupt zufriedenzustellen. Es tat gut, mal jemanden auf seiner Seite zu wissen. Wie hast du das geschafft, von den Putankanern akzeptiert zu werden? Tate lachte. Ich bin hier aufgewachsen. Nach dem Tod meiner Eltern wurde ich von Potankanern großgezogen. Da vergisst man leicht, dass man streng genommen keiner von ihnen ist. Dann sieht es wohl schlecht für mich aus. Der vielleicht 10 Jahre ältere Tate legte Finley väterlich eine Hand auf die Schulter. Wakan Tanka wird seine Pläne mit dir haben. Du musst nur geduldig sein. Ja, und was das für Pläne sind, das verraten wir an dieser Stelle auch noch nicht. Auf jeden Fall erhöht sich der Druck auf das Ermittlerteam, weil es kann quasi jeden treffen. Die Morde finden willkürlich statt und als dann das Team selbst angegriffen wird, spitzt sich alles nochmal dramatisch zu und wir kommen zu einer Szene, die nach diesem Angriff stattfindet. Tate fühlte absolut nichts. Um ihn war es dunkel. Er wusste nicht, wo er sich befand oder was genau passiert war, bevor er das Bewusstsein verloren hatte. Da war nur die schwache Erinnerung an eine Lichtkugel und dass er sich auf sie geworfen hatte. Hallo? Seine Stimme klang gedämpft, als würde er versuchen, unter dichten Stoffschichten zu sprechen. Er richtete sich auf und sah sich um, aber es war einfach nur absolut dunkel. Kann mal jemand das Licht anmachen? Mit ausgestreckten Händen ging er ein paar Schritte und stieß gegen einen Widerstand. Augenblicklich erschienen im Raum schwebende Bilder, ohne genügend Licht abzugeben, dass er sich umsehen konnte. Er erkannte seine Mutter, die sich zu ihm beugte und ihn hochhob. Er hörte ihre Stimme, die Geräusche der Umgebung. Wenn er die Erinnerung berührte, schmeckte, roch und fühlte er, was er damals geschmeckt, gerochen und gefühlt hatte. Die Bilder liefen weiter. Als er zurückwich, stieß er wieder gegen etwas. Neue Darstellungen entstanden, zeigten den Blick über den Grand Canyon und Sarah, die Frau, mit der er ein Jahr lang zusammengelebt hatte. Je mehr er sich bewegte, desto mehr Erinnerungen liefen wie freischwebende Projektionen ab und hielten nicht mehr an. Das Gemurmel wurde zu anschwellendem Lärm. Er sah sich selbst an unterschiedlichen Lebenszeitpunkten in den Spiegel schauen. Er erlebte ein zweites Mal die Beerdigung seiner verunglückten Eltern, die Fürsorgeverhandlungen der Räte, Erinnerungen an leidenschaftliche Nächte mit unterschiedlichen Frauen, die er mal mehr und mal weniger mochte. Ehawi, wie sie mit so viel Stärke von ihrem gelähmten Mann erzählte. Tate setzte sich wieder. Er hatte das Gefühl, vor lauter Bilder nicht mehr atmen zu können. Das ist mein Leben, dachte er gefasst. Er wollte die Augen schließen, aber die Erinnerung ging nicht weg. Das ist ja kaum auszuhalten. Jegliches Zeitgefühl ging in diesem Zustand verloren. Wenn er lange genug still saß, dann verschwanden nach und nach die Erinnerungen. Doch sobald er sich bewegte, leuchteten sie wieder auf. Er schaffte es so lange, regungslos zu sein, bis auch die letzte erlosch. Wie durch eine dicke Wand konnte er Stimmen hören. Tate nahm all seine Konzentration zusammen und versuchte, das Gesagte zu verstehen. Was, wenn er nicht wieder aufwacht? Tate erkannte Tures Stimme. Shenua und Tate fehlen im Team, er muss wieder aufwachen. Tate klang ungewohnt schwach. Shenua, er erinnerte sich an den Tag. Die Bilder manifestierten sich in der Finsternis. Shenua blutete am Arm. Finley zeigte das Fenrir-Gesicht und rannte hinaus, um das Tier zu finden, das sie töten wollte. Aufwachen, flüsterte er. Schlafe ich denn? Er sah den Weg, den er gerannt war, hörte seinen Schrei, als ihn etwas in den Rücken traf. Nein, nicht nochmal, brüllte er, als der Angreifer in seinem Kopf wühlte. Und dann begann etwas zu leuchten. Erst glaubte er, es sei auch nur in seiner Erinnerung, doch das Bild verblasste das Leuchten nicht. Behutsam ging er darauf zu, ließ auf seinem Weg weitere Bilder entstehen, denen er keine Beachtung mehr schenkte. Eine sonnengleiche Lichtkugel etwa in seiner Größe steckte halb im Untergrund. Im Schein dieser Kugel konnte er seine Hände betrachten. Sein Körper wirkte irgendwie durchscheinend und er glaubte, eine Art Anzug zu tragen. Die Finsternis blieb, egal wie hell die Kugel strahlte. Vorsichtig streckte er seine Finger nach der Oberfläche aus. Sie gab keine Wärme ab, aber ein leichtes Kribbeln zog sich von den Kuppen bis in seine Körpermitte. Die Projektionen verschwanden und die Stimmen von außen wurden wieder lauter. Finley sollte das tun, sagte Daedra. Finley, wiederholte Tate spontan und legte seine Hände ganz auf die Kugel. Wie von einer unsichtbaren Macht ergriffen, wurde er fortgeschleudert, durchbrach die Finsternis und wurde geblendet von Licht und saß plötzlich auf einem Stuhl in einem Krankenzimmer. Es musste morgens sein. Neben ihm auf dem Tisch stand ein Tablett mit unangerührtem Frühstück. Ungläubig sah er zu Ture und Daedra, die ihre Aufmerksamkeit auf ein Pad gerichtet hielten. »Was gibt es Neues?«, fragte er und hörte sich ganz fremd an. Daedra überließ das Pad ihrem Vorgesetzten und zuckte mit den Schultern. »Nicht genug, wenn du dich wenigstens an den Angreifer erinnern könntest.« Es lag kein Vorwurf in ihrer Stimme, aber die Enttäuschung konnte sie nicht verbergen. »Er hat mich von hinten angegriffen, ich konnte ihn nicht sehen«, sagte er bedauernd. »Du weißt es wieder? Auch Ture sah ihn jetzt an. Ich dachte, du könntest dich an nichts erinnern.« Tate kratzte sich an der Wange. »Wann habe ich das denn gesagt?« Ihm war schleierhaft, warum sich niemand wunderte, dass er so plötzlich hier saß. Vielleicht waren das die Nachwirkungen dieses seltsamen Eingriffs in seinem Kopf. Daedra verschränkte die Arme vor der Brust und sah ihn wütend an. »Verarsch mich nicht!« Eine kleine Falte entstand zwischen ihren Augenbrauen. Tate hob die Hände und winkte ab. »Entschuldige, ich bin nur etwas durcheinander.« Er deutete auf das Bett. »Wie geht es Shenua?« Ungläubig sah Daedra erst ihn, dann Ture an. Tate verstand gar nichts mehr. Bedächtig stand er auf, sein Körper fühlte sich seltsam an. Er musste lange regungslos auf diesem Stuhl gesessen haben. »Bist du okay?« Daedra musterte ihn prüfend, als er sie umrundete und auf das Bett zuging. Da war nicht Shenua, die dort lag. Übelkeit stieg ihm in die Kehle, als er sich selbst ins Gesicht sah. Das ist unmöglich. Finley? Er spürte, wie sich Deldrods Hand auf seine Schulter legte. Geht es dir nicht gut? Finley. Langsam begriff er, was passiert war, aber bevor er auch nur ein Wort darüber verlieren konnte, zog ihn die Macht wieder gewaltsam zurück. Tate sah noch schemenhaft, wie er über das Bett flog und dann erneut in die Dunkelheit eintauchte. Als er in der Finsternis über den Boden rollte, wurden unzählige Erinnerungen aktiviert, die laut durcheinander lärmten. Ja, und was das mit sich auf sich hat, steht im Buch. Dankeschön.
Vielen Dank, Sonja Rüther. Sonja wird gleich noch, wenn Sie möchten, am Stand Edition Roter Drache, der ist gleich hier drüben, Stand Nummer J318 stehen, gerne Bücher signieren, über ihr Werk und ihr Leben reden und Fragen beantworten.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.